rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Exekutive ist normalerweise nicht gerade populär bei Demonstrationen. Polizeiübergriffe bei einem Klimaprotest vor wenigen Jahren und Rassismusvorwürfe bei Amtshandlungen gegen Rapper im Park machten Schlagzeilen. Bei den rechtslastigen Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen orten Kritiker dagegen Sanfthandschuhe der Polizei. Die Einsatzleiterin der Wiener Polizei ist Xenia Zauner. Brigadier Zauner ist eine der wenigen hochrangigen Frauen an der Spitze der Exekutive. Florian Klenk und Martin Staudinger haben mit der Wiener Einsatzleiterin gesprochen.
Frau Brigadierin oder Frau Brigadier?
Ohne ihn.
Frau Brigadier. jede Woche demonstrieren auf der Ringstraße 20, 30, 40.000 Menschen. Sie leiten den Einsatz. Wer sind eigentlich diese Leute, die da vor Ihrem Fenster vorbeiziehen? Wissen Sie das, wenn Sie die beschreiben würden?
Ja, so die einheitliche Beschreibung gibt es nicht, weil es eben eine sehr inhomogene Menschenmenge ist. Also da sind eben dabei Rechtsextremisten, es sind dabei auch durchaus Gewaltbereite, aber es sind dabei auch durchaus zivilgesellschaftliche, also Menschen aus der Mitte der Zivilgesellschaft, die aus verschiedensten Gründen dort mitmarschieren. Ja. Das muss man auch so nehmen, wie es ist. Da sind auch Menschen dabei, die wirklich Ängste haben. Sei es jetzt berechtigt, weil es wirtschaftliche Ängste sind, also reale Ängste. Sei es irreale Ängste, die aber von diesen Menschen als real wahrgenommen werden, weil sie einfach gewissen Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien aufsitzen. Und wenn man sie dann versucht, ein bisschen hineinzuversetzen, wenn diese Menschen wirklich glauben, ja, was da eben verbreitet wird an Fake News, an Falschnachrichten, und wirklich glauben, es sterben da täglich Kinder an der Impfung und es kommt eben dieser Great Reset und auch diese antisemitischen Mythen und Codes, die da bedient werden. Ja, aber die glauben das ja teilweise wirklich, und das muss man auch ernst nehmen. Also das ist jetzt nicht die Menge, sondern es ist ganz, ganz verschieden, ganz schwer zu beschreiben, auch sehr unterschiedlich. Auch die Motive mit Sicherheit sehr unterschiedlich. Den einen wird es mehr oder weniger egal sein, wer dort vorne geht. Den anderen, die nehmen es halt zur Kenntnis und gehen trotzdem mit. Und die anderen werden sich damit gar nicht auseinandersetzen. So nach Motto, Hauptsache eine Demo, ist eh wurscht, gehen wir mit. Ne?
Jetzt wird die Polizei im Zusammenhang mit diesen Demos häufig angegriffen. Die einen sagen, die Polizei ist der Büttel des Systems, gegen das man da auf die Straße geht. Die anderen sagen, die Polizei geht viel zu sanft mit diesen Demonstranten um. Wie geht es Ihnen da damit?
Man muss das einfach so sehen, aus dem Blickwinkel, wir können es nie richtig machen für alle. Für uns ist wesentlich, was sind die gesetzlichen Aufgaben? Unsere Aufgabe ist es einmal grundsätzlich, das Versammlungsrecht zu gewährleisten und die Versammlung zu sichern. Also sprich sicherheitspolizeilich zu schauen, dass diese angemeldete Versammlung, die nicht untersagt ist und nichts, einfach stattfinden kann. Und dann entsprechend sollte sich ein Handlungsbedarf ergeben. Erste Priorität Sicherheitspolizei, zweite Priorität, was jetzt halt Covid mit sich bringt, jene verschiedenen Auflagen, die zu erfüllen sind, eben Maskenpflicht etc., dass man da natürlich auch einschreitet. Aber für uns ist immer wesentlich, wir sind dafür da, das Versammlungsrecht einmal zu gewährleisten und nicht, so wie es oft dargestellt wird, ja, da geht jetzt die Polizei eben mit den Rechten mit, nicht? diese Demo ist nicht untersagt, wir sind dazu verpflichtet zu begleiten. Und es wäre ja wirklich absurd, ja, würde man hingehen und sagen, na, wenn es uns nicht passt, die dürfen marschieren und die lassen wir nicht marschieren, ja, und die lassen wir schon marschieren, da wären wir irgendwo schon im Polizeistaat. Ja, und das wird aber dann teilweise ist die Erwartungshaltung so, na, das geht doch nicht. Ich sage, Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie und das geht. Ja, und welche Demo das ist, können wir uns nicht aussuchen, wesentlich ist, es ist nicht untersagt, es wurde auch im Vorhinein, ergaben sich keine Untersagungsgründe und somit sind wir verpflichtet, es zu begleiten.
Können Sie ein bisschen schildern, wie so ein Einsatz läuft? Also wenn jetzt, dem an, wir hatten jetzt Samstagmittag und die Leute strömen, wie informieren Sie sich? Ist das der Hubschrauber, der Ihnen dann funkt, wo die Menschenmasse rennt? Oder wie kommt man sozusagen zu einer Einschätzung dessen, was da passiert?
Es ist viel komplexer. Ja. Also wie gesagt, diese Einsätze sind wirklich nur ein Teil dieser Abteilung. Aber ja, das beginnt ja schon Tage vorher in der Einsatzplanung. Beginnt schon Tage davor einmal mit einer Lagebeurteilung. Also es gibt keinen Einsatz, der ist Schema F, ja, weil wir das immer so gemacht haben, machen wir es diesmal auch so, sondern man muss sich wirklich immer anschauen, wie ist die Lage, was ist zu erwarten. Daraus leitet sich dann der Kräfteansatz ab, dann werden Einsatzabschnitte
gebildet. Wie kommt man auf so eine Lage? Also ist das dann, surfen Sie dann durch Social Media und lesen, was die Telegram-Kanäle geben? Oder ist das sozusagen eine, ist das der Verfassungsschutz im Vorfeld schon, der die Ohren spitzt?
Das kann man so auch nicht sagen, es kommt immer darauf an, was das für eine Demo ist. Ja, also einerseits natürlich Erfahrungswerte, das ist ganz klar. Ja, andererseits natürlich auch eben, was wird vom Anmelder überhaupt angegeben? Der muss ja in seiner Anzeige auch eine Zahl nennen. Ist diese Zahl realistisch oder ist es nicht? Ja, und was tut sich eben sonst im Umfeld, auf sozialen Medien und so weiter und so fort? Wie ist da die Mobilisierung? Das ist ja heute viel einfacher. Ja, vor 20, 30 Jahren hat man halt irgendwo Flyer verteilt und es war wesentlich komplexer, so eine Demo überhaupt zu organisieren oder dann auch zu widerrufen oder abzuändern. Das geht jetzt halt alles sehr schnell und auf das muss man sich einstellen. Aber wir müssen zeitgerecht Entscheidungen treffen, eben auch, wie bauen wir den Einsatz auf und wie viele Kräfte werden wir benötigen im Einsatz.
Ist das eher Schachspielen oder Command and Conquer?
Nein, das ist, da gibt es auch standardisierte Richtlinien dafür. Also da gibt es die Richtlinie für das Führungssystem in besonderen Lagen, weil das ist immer eine besondere Lage. Also alles, was nicht im Regelstreifendienst abgewickelt werden kann, nennt sich besondere Lage. Egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, ein größeres Fußballspiel ist oder eine Demonstration. Und da gibt es gewisse Richtlinien, wo man gewisse Führungsverfahren durchführt, standardisiert, ja, auch ja, eben dieses Ansprechen, Beurteilen, Folgen. Was auch noch wesentlich ist, ich bin ja da nicht allein, es gibt immer einen behördlichen Einsatzleiter auch. Das ist immer der Unterschied, behördlicher Einsatzleiter, Einsatzkommandant. Das eine ist das Taktische, das andere ist das Wie und wie wir es umsetzen, das macht dann der Einsatzkommandant. Also was ist überhaupt gewünscht und wir schauen dann, wie wir es umsetzen. Und da gibt es auch immer ein Dialogverfahren. Klingt jetzt sehr hölzern, also es ist ein Gespräch, ja, ein ausführliches Gespräch, das, wo man eben gewisse Eckpunkte festlegt, sich über den Einsatz unterhält, ja, schon, weiß ich nicht, 2, 3 Tage vorher zumindest. Also das ist nicht so, wir kommen und machen da irgendwas. Ja.
Aber wenn ich mir das jetzt vorstellen darf, wir waren ein paar Mal bei diesen Demos jetzt dabei, klarerweise, da ziehen die über den Ring und es ist eine Route vorgegeben und plötzlich biegt irgendwo ein Block ab Richtung 3. Bezirkgasse. Wie darf man sich das vorstellen? Kommt dann, geben Sie dann die Anweisung, dass eine gewisse Zahl von Polizisten den Standort wechselt und da, weiß ich nicht, die eingreist oder abschneidet oder keine Ahnung?
Gut, also wenn sowas wäre, dann wird das am Funk mit Sicherheit durchgegeben. Also es ist einerseits so, die Augen und Ohren draußen sind immer die Abschnittskommandanten, die teilweise Unterabschnittskommandanten oder Kompaniekommandanten, sprich das sind die Kommandanten von geschlossenen Einheiten, aber sonst ist so ein Einsatz ja gar nicht führbar. Die auch dann auf verschiedenen Kanälen funken, weil sonst würde ja das auf einem Funkkanal mehr oder weniger zusammenbrechen. Das geht sich nicht aus von der Sprechfrequenz her oder von der Anzahl der Sprecher. Das sind einmal die Wesentlichen. Dann ist natürlich auch die Bildübertragung, also sowohl Boden- als auch allfällig Luftübertragung, dass man einmal einen Lageüberblick hat und das beurteilen kann. Und dann ist es so, also ich bestimme nicht, wie viele da sich jetzt darum kümmern, sondern wir haben immer die Auftragstaktik. Führen durch Auftrag, sprich, ein gewisser Einsatzabschnitt hat eine gewisse Aufgabe zugewiesen und die muss er umsetzen, dafür kriegt er Kräfte zur Verfügung gestellt. Und wen er dann wohin schickt, das ist einerseits, dass er zum Beispiel der Abschnittskommandant wieder dem Kompaniekommandanten sagt und der muss dann bestimmen, okay, den und den in Gruppen- oder Zugstärke. Ja,
das passiert draußen vor Ort.
Passiert draußen vor Ort, ja.
Autonom.
Genau, das weiß ich gar nicht, das muss ich auch nicht wissen, weil das wäre zu kleinteilig, wenn ich weiß, wo jede einzelne Gruppe oder jeder einzelne Zug sie jetzt aufhält. Das ist eben dann die Aufgabe der Kommandanten der geschlossenen Einheit, sprich Einsatzeinheit oder Ordnungsdiensteinheit. und der Abschnittskommando.
Jetzt sagen viele Leute in den sozialen Medien, aber auch sozusagen so in Diskussionen, das ist eigentlich alles eine Zumutung. Die Geschäftsleute fordern ein Demoverbot. Die Leute sagen, man kann nicht mehr durch die Stadt gehen, ohne da angehustet zu werden von den Corona-Leugnern. Und zugleich sieht man in den sozialen Medien, dass sich Polizisten mit Demonstranten fotografieren lassen. Die Polizei sei da viel zu lax oder zu fraternisierend. Wie entgegnen Sie diesen Vorwürfen?
Gut, ich meine, das Versammlungsgesetz ist für alle gleich. Ja. Das Versammlungsgesetz ist auch nicht mehr das ganz das jüngste Gesetz. Das muss man auch sehen, dass es halt gewisse Dinge, also wie eben das mittlerweile rasch mobilisiert werden kann, das gab es eben damals nicht. Ja, da war viel aufwendiger, so etwas zu planen. Und das Versammlungsrecht stellt auch eben viele Möglichkeiten offen. Das ist auch genauso, dass immer der Umstand, nur weil eine Demo nicht angemeldet ist, dieser bloße Umstand ist kein Grund, sie zu untersagen und aufzulösen. Ja, das glauben auch viele, na, wir sollen das halt untersagen. Sag ich, das können wir gar nicht. Und wenn wir das untersagen, wenn wir lustig sind, ist das eigentlich Amtsmissbrauch oder wäre zumindest rechtswidrig.
Können Sie eigentlich untersagen, wenn die Leute keine Maske tragen? Wäre das eigentlich ein Grund zu sagen, die halten sich nicht an die Vorschriften? Weil das ist so einer der Vorwürfe, dass die immer alle ohne Masken rumrennen, oder ist das wurscht?
Jein, sagen wir so, das ist auch lageabhängig und vor allem, also ich untersage sowieso und ich bin nicht Versammlungsbehörde, das ist eine andere Abteilung, das muss man sich genau anschauen, wie ist die epidemiologische Lage etc., kann das untersagt werden, das ist aber Sache dann der Juristen dieser Abteilung.
Ist das auch eine Eskalationsstufe, also untersagt man deshalb dann nicht oder greift nicht ein, wenn man Angst hat, dass das dann zu Wickeln führt?
Naja, es ist immer die Frage der Sinnhaftigkeit, wenn ich jetzt heute, nehmen wir an, Sie melden eine Demo an, diese Demo wird aus welchem Grund auch immer, wenn wir sagen epidemiologisch, ein Wahnsinn, untersagt. Der Untersagungsbescheid richtet sich gegen Sie als Person, nicht gegen die Teilnehmer. Das ist teilweise in Deutschland ja ganz anders. Ja. So, und jetzt sagen wir, jetzt haben wir mit der Mobilisierung aus den Bundesländern, der Anmelder sagt, na gut, ich bin nicht vor Ort, die Menschen kommen jetzt da trotzdem hin. Dann wissen die gar nicht, ist das jetzt die Kundgebung, die untersagt wird, oder, was auch sein könnte, die könnten sie jetzt auch spontan versammeln. Ja, dann haben wir dieselbe Lage wieder. Es ist immer die Frage, was gewinnt man dadurch? Ja, also man stellt sich das viel leichter vor, als es ist, weil Gott sei Dank eben unser Versammlungsrecht ja sehr offen ist und eben Versammlungen im breitesten Sinne zulässt. Ja. Und man sieht auch daran, auch, dass eben mit der epidemiologischen Lage Versammlungen sind ja explizit nicht von den Ausgangsbeschränkungen umfasst. Das hat einen Grund. Deswegen können wir dann auch nicht so einfach sagen, na gut, wir untersagen es aber trotzdem. Und vor allem, es wäre dann eine ähnliche Ausgangssituation, nur halt ohne dann verantwortlichen Anmelder.
Eine Kritik, die auch immer wieder kommt, ist, dass die Polizei bei linken Demos für härter reingeht. Die Mayday-Demo wird immer wieder genannt, wo auch sozusagen reingefahren worden ist. Ist das so?
Das sind die subjektive Wahrnehmungen durchaus. Also ich kenne diese Vorwürfe, ja. Ja, und ich verwehre mich auch dagegen, dass man die Polizei da irgendwie versucht, ins rechte Eck zu stellen. Ja. Es ist so, es gelten immer dieselben Grundregeln, sicherheitspolizeilich und dann verwaltungspolizeilich. Und wenn man jetzt sagt, na, wir machen da nichts, also wir hatten allein letztes Jahr bei den Corona-Demos über 160 Festnahmen, einige 100 Strafrechtsanzeigen, 9.000, knapp 9.000 Verwaltungsanzeigen Covid, also es ist nicht so, dass da nichts passiert ist. Ja. Wenn man das dann eben gegenüberstellt, ja, wo ich gesagt habe, da ist sehr viel gemacht worden, wir haben auch vor zwei Wochen, drei Wochen am 8.1. die Lage gehabt, wo wir eben auch in der Spitze der Versammlung erkannt haben, also dass Voraussetzungen gegeben sind zum Einschreiten, weil Vermummte und Bewaffnete, was ja in einer Versammlung ein Strafrechtsdelikt ist, in der Versammlung waren und sind da genauso eingeschritten. Also darum ist es halt immer die Wahrnehmung, da wird nichts gemacht und ähnlich war es im Votivpark auch. Ja, da hat sich was ergeben, wo zum Einschreiten war. Und wenn dann die Situation halt heißer hergeht, können wir das dann auch nicht beeinflussen. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen nichts. Man muss das nur immer abwägen. Steht sich's im Verhältnis? Was der Kräfteansatz und vor allem, was habe ich sonst noch für Aufgaben? Ja, also ich kann nicht dann sagen, wir machen jetzt das bindet mir viele Kräfte und dann haben wir eigentlich einen Punkt, der in der Priorität höher wäre, nämlich zum Beispiel zu schauen, dass eben die Demo-Route nicht blockiert ist oder dass eine Demo mit einer potenziellen Gegendemo nicht zusammenstößt, also dass wir beiderlei Versammlungsrechte gewährleisten.
Demonstrieren Rechte anders als Linke? Oder die Corona-Demos jetzt im Vergleich zu diversen linken Demos?
Na gut, die Corona-Demos sind sehr speziell, das habe ich ja eingangs schon gesagt, weil einfach auch eben, als diese größer wurden, am Anfang letzten Jahres, eben im Jänner, das ist ein Publikum, das sind wir so nicht gewöhnt, weil da wirklich Hausfrauen, Kinder, Familien mitlaufen, ja, das ist eine ganz andere Ausgangslage und auch sehr atypisch für uns. Ich habe sie auch atypische GSOD, also großer Sicherheits- und Ordnungsdienstlagen genannt, ja. Was ganz was anderes war und wir auch begonnen haben, sehr stark gegen Verwaltungsübertretungen in einer Versammlung einzuschreiten, was wir so eigentlich nie gemacht haben, auch nicht rein bürotechnikmäßig oder sonst irgendwas. Das war für uns auch eine Umstellung, eben, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt eine andere Lage, weil eben das, die Polizei Masken und Abstände zwischen Menschen kontrolliert. Ich meine, die Abstandsregel gibt es momentan eh nur als Empfehlung, aber das war ja Anfang letzten Jahres, was 1 Meter, dann, also zuerst was 2 Meter, dann 1 Meter oder umgekehrt, dann was der Mund-Nasen-Schutz, dann die Maske. Das ist schon sehr fordernd und vor allem hat sich ja ungefähr im 2-3-Wochen-Rhythmus auch die Rechtslage geändert. Sprich, das ist für uns auch die Herausforderung. Wir müssen das ja bis zum Mann, Frau, an der, die draußen arbeiten, bringen, diese Information, was gilt denn jetzt überhaupt? Ja? Weil das ist teilweise schon sehr verwirrend. Ja? Auch das ist fordernd, so viel Information und vor allem auch Handlungssicherheit in die Fläche zu bringen.
Werden Sie eigentlich angefeindet von den Corona-Demonstranten? Also so wie Bürgermeister oder ich meine, selbst zum Landeshauptmann in Vorarlberg wird schon der Garten betreten. Aber gibt es sowas eigentlich in den Videokanälen der Demonstranten, dass man sich richtig Polizisten rauspickt?
Sagen wir es nicht im großen Umfang, aber es ist schon vorgekommen. Also auch gewisses eben lächerlich machen, wie auch immer, oder eben schreiben, das ist der und der und überhaupt. Ja, das kam schon vor, allerdings eher in Form von ihm verspotten, lächerlich machen, dann im Sinne von Drohungen oder sonst irgendwas. Aber das ist so der Klassiker, ja.
Es hat heute Amnesty eine relativ scharfe Kritik geübt an den Einsätzen bei der Mayday-Demo. Gesagt, die Polizei ist eigentlich nicht kooperativ bei der Aufklärung und es würde nicht unabhängig genug untersucht und man würde sagen, auch nicht transparent genug sein. Ist da was dran aus Ihrer Sicht? Es ist immerhin Amnesty, das ist ja nicht irgendwer.
Ja, das ist nicht irgendwer, da gebe ich Ihnen recht, aber erstens weiß ich nicht anhand welcher Unterlagen das aufbereitet worden ist, also ich weiß das auch jetzt nur aus den Medien. Es gibt dazu ja auch parlamentarische Anfragen, die sehr umfangreich beantwortet wurden und dass da nicht ordentlich kommuniziert worden wäre, weiß ich schon deswegen zurück, weil es danach sogar, weil da unter anderem auch der Grüne Club vor Ort war, es ein Gespräch zwischen mir, also nicht nur mir, mit Magister Bürstmeier gegeben hat, also einige Tage danach, das auch sehr, sehr ausführlich war. Also ich würde nicht sagen, dass da gemauert wurde, wo wir das besprochen haben.
Eine Kritik war, dass schon während noch die Untersuchungen laufen, eigentlich die Polizeispitze sagt, die Einsätze sind in Ordnung und das ist eigentlich kein Problem. Es war ja auch bei der Klimaschutzdemo, wo dieser junge Mann da unter den Wagen oder neben den Wagen gelegt wurde. Ist da die Polizei zu vorschnell oder muss das sein, auch um sozusagen intern die Verteidigungslinie aufzuziehen?
Also das kann ich so pauschal nicht beantworten, weil bei der Klimademo 2020 war ich weder vor Ort noch im Einsatz, also das kann ich wirklich nicht beantworten. Ansonsten würde ich das so nicht sehen. Und auch so, also Dinge, die wir nicht wissen, ja, wo ich gesagt habe, das muss man erst sich anschauen, weil in so einem großen Einsatz tut sich viel. Ja, ich sage immer, das ist wie ein Wimmelbild. Ja, das muss man sich nachher in Ruhe anschauen und dann eben schauen, okay, was ist, war jetzt wirklich der Fall, stimmt diese Vorwürfe? Es sind ja auch dann, wenn das auftaucht, dass eben wer sagt, ja, ich bin da, war da nicht geschlagen worden und mir hat der Pfefferspray, das muss man sich wirklich im Einzelnen anschauen, gibt es dazu einen Waffengebrauch, was ist da passiert? Also ich kann nicht 2 Tage nach der Demo sagen, das war bestimmt so und so, ja, sondern das muss man im Detail überprüfen.
Was macht denn diese Corona-Stimmung insgesamt, finden Sie, mit der Stadt? Also wenn man jetzt nicht nur auf die Demonstrationen schaut, sondern wenn man so als Polizistin auf so eine gereizte Kommune schaut, was hat sich da verändert? Also wenn man vor 2 Jahren in den donauösischen Schlaf gefallen wäre und jetzt wieder aufwacht, was ist jetzt anders in Wien?
Naja, was ist anders in Wien? Ich glaube, das kann man auch nicht so leicht oder einfach beantworten. Was natürlich stimmt, und ich glaube, das nimmt jeder von uns wahr, dass die Gesellschaft per se schon gereizter ist, was durchaus verständlich ist, nachdem vielen zu Hause sein und nicht wegfahren können oder dieses normale Leben nicht zu haben, eben mit, jetzt wäre zum Beispiel wieder Ballsaison und so weiter und so fort, das sind einfach Dinge, die fehlen. Ja. Ich glaube, der eine Teil ist, sieht so wie ich sage, durch die Pandemie kommen wir nur mit Ruhe und Gelassenheit und Pandemie haben wir alle miteinander nicht gelernt. Ja. Die anderen, die natürlich schon überreizt sind, weil eben viel zu Hause, dann vielleicht noch die Kinder zu Hause und das Ganze sich langsam aufstaut. Aber ich glaube auch, das, in der wärmeren Jahreszeit wird sich das auch wieder lösen.
Was hat die Polizei gelernt? Am Anfang ist ja die Polizei noch mit Reinhard Fendrich durch die Gassen gefahren. Ja. Und man hat es schon wieder fast vergessen. Da hat Leute gestraft, die am Bankerl gesessen sind, weil sie den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben beim Sitzen. Oder Jugendliche, die am Stephansplatz gegangen sind. Was waren denn so die größten Fehler, aber auch Erkenntnisse der letzten 2 Jahre? Ist man da zu hart reingegangen manchmal? Also man kann sich halt nicht mehr vorstellen, dass jemand da Strafe kriegt, weil er sich am Klettergerüst anhält und einen Klimmzug macht. Ist man da zu hart gewesen?
Das kann schon durchaus sein. Und da muss man aber auch ehrlich sagen, das war eine völlig neue Situation, wo man nicht verlangen kann, dass überall alles umtrennt. Ja, also das, was bei uns da tatsächlich an Beschwerden eingegangen ist, wir haben wirklich geschaut, dass wir sehr schnell kommunizieren, wie sich das jetzt wirklich verhält, weil da kommen jetzt auf einmal Verordnungen, die gab es so noch nie. Und dann soll das irgendwie kontrolliert werden. Und das kann sein, dass es manchmal überschießend war in Einzelfällen, wird auch so gewesen sein, das war aber sicherlich keine böse Absicht. Sondern mit der Situation mussten wir erst alle umgehen lernen. Eben diese Reinhard-Fendrich-Geschichten und dieses große Applaus. Ich habe tatsächlich damals gesagt, ich glaube, das wird sich noch umdrehen.
Es hat ein bisschen was Orwellsches gehabt, oder? Diese Lautsprecher wegen, oder?
Ja, und es war ja überhaupt sehr irgendwie dystopisch, auch wenn man da runtergeschaut hat auf die Ringstraße, da kam minutenlang kein Auto, also tagsüber, ja. Also das war ja wirklich schon sehr eben Wien ohne Wiener. Und ja, aber das sind so Dinge, wenn man im Rückblickend denkt, wie war das am Anfang, da waren eben alle verunsichert, keiner hat gewusst, wie gefährlich ist das wirklich, wie sind die Verhaltensnormen, Testmöglichkeiten waren faktisch nicht da, 1450 war überlastet, also das war ja alles eine ganz, ganz schwierige Zeit, auch für uns intern, ja, und auch eben dann zuerst keine Maske, dann der Mund-Nasen-Schutz, das kam ja alles sukzessive und was für mich klar war, die Pandemie ist, ich glaube, das ist auch zu wenig kommuniziert worden, weil viele geglaubt haben, nach dem ersten Lockdown ist die Pandemie vorbei. Und ich damals zu den Kollegen gesagt, das wird in 2 Jahren vielleicht vorbei sein. Seid euch dessen bewusst und entsetzte Blicke gehabt, sagen, nein, das wird nicht so schnell weggehen. Ja. Und ich glaube, da, das war auch vielen von Anfang an nicht klar, wo eben alles so solidarisch daheim blieben sind, dass das ein länger dauernder Zustand ist, der sich entwickeln wird. Ja. So eben wie es bei Pandemien war, auch wieder bei der spanischen Grippe, das war nicht viel anders.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Können Sie sich eigentlich nur erinnern, was Sie am Samstagnachmittag gemacht haben, als es noch keine Corona-Demos gab?
Ja, es gibt,
was
auch,
anders.
Es gibt auch Samstage, an denen ich nicht Einsatzkommandant bei der Corona-Demo mache.
Aber Sie sind jetzt wahrscheinlich die letzten Monate am Samstag immer da gewesen, oder?
Meistens ja, weil es eh wurscht ist, weil man eh nicht viel unternehmen kann. So ehrlich muss man auch sein.
Ich würde gerne nochmal mit Ihnen so durch die Stadt streifen. Sie waren Polizistin am Karlsplatz, der lange Zeit, oder weiß nicht, ob man noch immer der Drogen-Hotspot ist, aber mittlerweile nicht mehr, aber lange Zeit war und eines der berüchtigsten und berühmtesten Wachzimmer der Stadt war. Was haben Sie dort erlebt über die Stadt? Was ist das für ein Wien, wenn Sie das mit den Augen einer Polizistin vom Kommissariat Karlsplatz sehen?
Gut, man muss sagen, also heute ist der Karlsplatz nicht mehr der Karlsplatz, der noch Ende der 90er anfing.
Heute ist er gentrifiziert, ne?
Heute ist er, um es postmodern aufzudrücken, ist gentrifiziert und natürlich viel schöner. Ja, ja, was, wie war das damals? Ich meine, ich war damals auch ja noch sehr jung, ich war Anfang 20. Ne? Da nimmt man auch die Dinge anders wahr. Das war halt so, ja, ein Platz mit vielen Menschen, die unter sich selbst leiden. Ja? Also die, das war dort die Szene, Karlsplatz war Anfang der 2000er so die klassische Tablettenszene. Also wo eben also Suchtmittel, psychotrope Stoffe, also sprich Morphin, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, wie auch immer, verkauft worden sind, überwiegend. Ja. Weiter weg gab es dann auch andere Dinge zu kaufen. Und es war halt schon diese tägliche Konfrontation mit schwer suchtmittelabhängigen Menschen, die teilweise auch noch sehr jung waren, also auch viele Minderjährige, also jetzt nicht überbordend, aber so 16-, 17-Jährige hatten wir auch viel und das macht halt schon betroffen. Ja, vor allem, wenn man diese Menschen über längere Zeit erlebt, dann sieht es, wie es ihnen geht, wie sie vielleicht verfallen oder manchmal geht es super und es ist alles gut und Optimismus und auch Wochen später ist alles furchtbar oder die sind in einem Zustand, wo man sie gar nicht erreicht oder sie plötzlich wahnsinnig aggressiv sind, obwohl sie ja wissen, wo sie sind und einen unter Anführungszeichen kennen. Also das war durchaus sehr schwierig. Ja. Also wir waren manchmal schon froh, wenn wir unter Anführungszeichen eine ganz normale Diebstahlsanzeige aufgenommen haben von jemandem, der nicht Suchtmittel beeinträchtigt war, weil das oft sehr schwierig war, da Sachverhalte zu klären. Genauso eben wie einfach dort Menschen sich überdosiert haben, auch verstorben sind, auch gepaart mit der Szene dort der Wohnungslosen. Also das war nicht einfach, wobei wir dort alle freiwillig waren. Also wir waren dort nicht gezwungen, weil es war auch die Örtlichkeit damals ist ja auch nicht mehr dieselbe. Das Wachzimmer dort, wo heute der Ströck ist, wo man schon sieht, das war nicht sehr groß. Und wir haben dort aber intern eine sehr gute Stimmung gehabt. Also ich war dort trotz der widrigen Umstände eines fensterlosen Wachzimmers, war ich dort sehr zufrieden und man hat sich halt sehr empathisch darauf einstellen müssen, auf die Menschen, mit denen man zu tun hat.
Der Drogenkonsum ist weniger öffentlich geworden. Stimmt dieser Eindruck?
Ich bin ja nicht der Experte. Ja. Ich glaube schon, dass heutzutage durchs Internet, Darknet etc. Anders konsumiert wird. Aber da müssten Sie, weiß ich nicht, die EGS fragen oder das Landeskriminalamt, da bin ich mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner.
Ist diese junge Szene eigentlich noch vorhanden in Wien? Also wenn Sie zu beschreiben, die 16-, 17-Jährigen,
Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen, zumindest, da wird es schon genug Konsumenten geben. Es ist nur die Frage, sind das eben die Schwerkranken, die irgendwo im öffentlichen Raum aufhältig sind oder sind das Menschen, die zu Hause konsumieren oder auf der Party konsumieren. Das ist schon der Unterschied. Und auch da hat sich auch die Drogenwelt sehr gewandelt an Stoffen, eben Crystallus. Und das gab es ja damals noch nicht. Ja. Also zumindest nicht in dieser Form.
Wie war eigentlich die Polizei damals anders? Was hat die Polizei damals anders gemacht als heute? War die Polizei grober? War sie archaischer, männlicher?
Kann man so schwer sagen. Es hat sich so viel entwickelt. Also ich bin eben seit 99 bei der Polizei. Wenn ich da zurückdenke, also was man damals auch technisch alles nicht konnten und wie auch immer oder wie kompliziert manche Vorgänge waren oder wie auch undurchsichtig, also da gab es auch keine elektronischen Akte, sondern ein Aktenbuch, ja, wo man aber, wenn man dann Fakten gesucht hat, vielleicht, also das irrsinnig aufwendig war und eben nicht gleicher Modus irgendwie elektronisch verfügbar war, also das ist kein Vergleich zu dem, wie es heute ist, auch von der Ausrüstung her, von der Uniform her, auch von der Schulung her, das Einsatztraining, das sich da Mitte der 2000er dann wirklich entwickelt hat, ja, wo man wirklich Dinge standardisiert und professionalisiert, wer lernt was und was ist da, wird da jährlich geschult, aber ganz Österreich, ja, also dass ja, diese gleichen Standards sind, also das kann man faktisch nicht mehr vergleichen, also das war eben...
99 war der Fall Omofuma, ja. Kurz darauf war der Fall Seba-Nivago, haben Sie das damals miterlebt, diese doch sehr grobe Polizeibrutalität, die auch politisch sehr instrumentalisiert wurde, die damals groß ein Thema war. Was hat man da als junge Polizei, weiß nicht, waren Sie da noch Polizeischülerin oder schon Polizistin?
Bei Fuma glaube ich schon. Bei Shivani Vagoe war ich schon im ersten Bezirk.
Es hat ja doch sehr viele Leute mit Migrationshintergrund geprägt, auch im Bild der Polizei. Was hat sich da verändert?
Also ich glaube generell, dass man die Situation noch nicht mehr vergleichen kann, auch weil vom Zugang her, von der Ausbildung her, auch von der Ethik. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich damals das an Inhalten gehabt hätte, schon in der Polizeischule, was man heute lernt und auch an Trainings und an praktischen Übungen. Also ich glaube einfach, das ist alles viel, viel besser geworden, hat sich weiterentwickelt, auch allein mit mobile Polizeikommunikation, Handys, dass man eben nicht minutenlang auf den Funk wartet und dort einen Namen buchstabiert, sondern einfach das scannen kann und viel leichter Abfragen tätigen. Das ist alles nicht mehr vergleichbar, auch wie die Struktur damals war auch ganz eine andere der Polizei. Das hat sich ja alles, also das einerseits 2005 und 2012, sehr verändert. Ja. Also auch im ausrüstungsmäßig, die Uniformsorten, das ist alles wesentlich, wesentlich besser geworden. Ja.
Sie sind Vizepräsidentin des Weißen Rings. Sie haben waren auch spezialisiert für Sexualstraftaten. Wir haben eine relativ hohe Rate an Femiziden, Frauenmorden in Wien. Woran liegt das eigentlich? Warum steigt das so an? Ist das eine statistische... Einfach statistisch normal, dass es ansteigt und wieder fällt, oder haben wir ein strukturelles Problem?
Gut, statistisch kann ich es jetzt leider nicht beantworten.
Aber es ist relativ viel, also die Anzahl der Frauen.
Ist natürlich, es ist jeder zu viel. Das ist jetzt egal, ob das jetzt 3 sind oder 11, glaube ich, von letztes Jahr. Aber ich habe die Statistik nicht, wie sich das die Jahre davor verhalten hat. Ich glaube, erstens wird Gott sei Dank mehr darüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist es halt schwierig, wie kann man es noch besser verhindern. Ja? weil ich doch glaube, dass Österreich, was Gewaltschutz mit dem Gewaltschutzgesetz betrifft und jetzt auch mit der verpflichteten Männerberatung nach Betretungs- und Annäherungsverboten, doch schon sehr weit ist. Ja. Ich glaube nur trotzdem, dass es teilweise noch immer daran scheitert, dass sich Frauen zu spät Hilfe holen.
Woran liegt das?
Ich bin kein Soziologe, ich weiß es nicht.
Also, werden Sie zu wenig ernst genommen, wenn Sie aufs Wachzimmer gehen?
Das glaube ich nicht. Vor allem, es gibt ja davor, also bevor, also wenn einmal die Polizei gerufen wird, dann ist das eh schon sehr, sehr weit von der Betroffenen selbst. Da ist, passiert ja davor schon sehr viel. Ja, es ist ja nicht so, dass da einmal was ist und das kann man sich auch vorstellen, dass da keiner will, dass da jetzt die Polizei kommt und hin und her, sondern da ist schon davor viel, wo es eben diverseste Anlaufstellen gibt, Frauennotrufe und so weiter und so fort, Beratungen in verschiedensten Sprachen. Wobei man dazu sagen muss, also der Weiße Ring ist für situative Gewalt, nicht für Gewalt in der Privatsphäre zuständig. Das macht in Wien ja die Interventionsstelle. Und also, mir fällt jetzt nicht viel ein, wie man es noch verbessern könnte, außer dieses Thema eben so zu thematisieren, dass das mehr ins Bewusstsein kommt und Frauen sich früher Hilfe holen, nämlich tatsächlich Hilfe und nicht nur sich informieren, aber dann doch nicht, ja, dass man sich einfach bewusst ist, da gibt es gewisse Gefahrenmomente. Wir haben auch das intern bei uns noch einmal verbessert, mit einem eigenen Support, wo man eben auch skaliert, ja, wie hoch die Gefährdungsstufe ist, um das eben noch besser beurteilen zu können. Was hat es jetzt mit diesem Betretungsanmeldungsverbot auf sich, um das vorzubereiten, eben für den Sicherheitshauptreferenten und allenfalls für die Staatsanwaltschaft?
Sie sind eine der wenigen Frauen bei der Polizei, die in Führungsposition gekommen ist. Es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe, keine einzige weibliche Landespolizeidirektorin nach wie vor, oder? Gibt eine Kärnten. Woran liegt das eigentlich? Warum ist die Polizei noch immer so ein Männerbund?
Also sehe ich nicht ganz so. Da muss ich auch.
Also ich habe einmal ein langes Interview mit Polizistinnen geführt, die ist sogar darüber gegangen, dass ihnen oft die Schutzpanzer von den Männern ist und zu groß sind und dass sie nicht die richtige Uniform kriegen und dass da wirklich strukturell bis hinunter in die Ausrüstung eigentlich immer nur in den Maßen der Männer gedacht wird.
Das ist auch schon besser geworden. Also es gibt mittlerweile, das war auch da am Karlsplatz noch anders, da gab es tatsächlich nur overall sind Männer in Männergröße, was natürlich dann für zierliche Frauen nicht so optimal ist. Also das wird auch immer besser. Da gibt es auch eigentlich Schlagschutzausrüstung für Damen, ja, also wo man auf die anatomischen Bedürfnisse besser Rücksicht nimmt. Ansonsten, also ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt eben zurückdenke, ich bin 99 eingetreten, seit 91, also seit 31 Jahren bald, gibt es Frauen bei der Polizei. Da war natürlich die Spanne noch sehr kurz. Ja.
Und seit 91 erst.
Also 91, ja.
Das heißt erst seit
30 Jahren.
Seit 30 Jahren ja. Gibt es überhaupt erst Frauen bei der Polizei.
Genau so ist es. Jetzt war es natürlich so, das hat sich ja entwickeln müssen. Jetzt sind 91 die ersten Kolleginnen eingetreten, ich 99. Und ich kann mich schon erinnern, als ich im ersten Bezirk war, gab es im ganzen Bezirk keine weibliche Wachkommandantin. Dann kam irgendwann die erste, so Anfang der 2000er, das war so völlig exotisch. Nicht im negativen Sinn.
Wenn man Polizistin war, ist es mir da blöd angelegt worden? Gar nie?
Naja.
Das glaube ich nicht.
Ja, also sagen wir so, es kommt schon vor bei Alkoholisierten, ja, dass da natürlich irgendein blöder Spruch kommt. Ja, wenn da Männer wären, dann käme halt ein anderer Spruch. Ja,
und im Streifenwagen, wie war das früher, so 99, wenn Sie so im Streifenwagen mitgefahren sind? War das nicht so ein Männerschmäh?
Nein, vor allem wir waren dort eigentlich auch im Wachzimmer relativ viele Frauen, ja, also sicherlich in jeder Halbgruppe eine. Also das war eigentlich nie das Problem. Also das hätte ich auch nie so wahrgenommen, tatsächlich nicht. Auch, dass das irgendwie benachteiligt oder sonst was war, auch von Seiten der Vorgesetzten. Aber das waren halt Entwicklungen, das hat halt gedauert, bis Frauen dann eben in mittlere Führungsebene, sprich also Wachkommandanten etc. Und das war am Anfang also wirklich total exotisch, die ersten weiblichen Offiziere auch okay. Mittlerweile also ist, insbesondere im E2A-Bereich haben wir sehr viele Frauen. Wenn man den, also ich habe es mir heute angeschaut, ich glaube, wir haben jetzt 23% Frauen und im E2A-Bereich 17% und besonders dort, also sind sie sehr stark vertreten, mittlere Führungsebene. Man muss das dann aber auch so sehen, in der höheren Ebene, sprich also wo man diesen Bachelorstudiengang braucht, ja, das ist halt schon sehr zeitaufwendig. Ja. Das sind 3 Jahre, die sie nach Wiener Neustadt fahren, regelmäßig, was natürlich auch insbesondere für Kolleginnen aus den Bundesländern, die einen weiteren Weg haben, auch nicht so lustig ist. das hat einfach was mit Zeit und auch Zutrauen wahrscheinlich zu tun. Ja, wenn man sagt, okay, traue ich mir das jetzt zu oder nicht, stelle ich mich überhaupt diesem Auswahlverfahren? Ja, was ist, wenn ich dann nicht genommen wäre, wäre ich vielleicht ausgelacht? Wurscht, ja. Aber das muss man einfach in dem Kontext auch sehen, dass das vielleicht für Männer auch von der Lebensplanung her durchaus einfacher ist.
Ne? Wird das von der Polizei berücksichtigt, wenn Sie jetzt Führungspositionen haben wollen? Ist die Wiener Polizei sozusagen genderpolitisch gut aufgestellt?
Absolut.
Absolut?
Absolut. Also ich bin nicht die erste Abteilungsleiterin, sondern wir haben mittlerweile im Haus, glaube ich, 3 Abteilungen und Büros. Und
dann ja. Die ganzen Stellvertreterinnen.
Ja, Stellvertreterinnen, also das ist überhaupt nicht das Thema.
Ja. Hat es die Polizei verändert, dass Frauen reingekommen sind, oder ist das ein Klischee?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil das nicht weiß, wie es vorher war. Aber ich hoffe es, sagen wir so.
Na, aber jetzt, ich meine, wenn wir noch ganz kurz zurückgehen, Sie haben ja miterlebt, über jetzt 20 Jahre, seit mehr als 20 Jahre, dass immer mehr Frauen reingekommen sind. Haben Sie da eine Veränderung, eine steigende bemerkt?
Jein. Aber wie gesagt, es war auch damals, also das war nie, ich meine, ich habe auch so nie gedacht. Ich glaube, das ist eher so von außen so dieses bisschen klischeehafte Geschlechterstereotype, weil das ist dann sicher so und das sind lauter Männer und die sind alle irgendwie böse, sexistisch, das stimmt ja nicht. Ja, das überhaupt nicht und ich habe das auch so nie erlebt, ehrlich. Ja. Also ich glaube, da interpretiert man zu viel rein, ja, weil es ist in anderen Firmen ja, oder Organisationen ja auch normal.
Warum sind Sie eigentlich Polizistin geworden? Sie sind eine Tochter von Ärzten, glaube ich. Oder?
Dann ist es richtig. Ja, aber gut recherchiert.
Okay. warum geht jemand 99 zur Polizei?
Ja, ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich hatte vorher keinen Bezug zur Polizei, das ist völlig richtig. Und eben mein ursprünglicher Plan war, ich wollte immer Gerichtsmedizinerin werden. Schon ungefähr seit ich 12, 13, 14 war, einfach weil ich gesagt habe, das ist spannend. Da kann man untersuchen, was herausfinden. Und irgendwann so mit 17 habe ich gedacht, na, irgendwie Polizei wäre schon cool. Ja? So war der Gedankengang, ich bewerbe mich halt einmal und wenn das nichts wird, ja, dann studiere ich halt Medizin, was ja damals auch noch nicht mit einem Aufnahmeverfahren verknüpft war, also was relativ wurscht. Ja, und so, das war eigentlich so, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Und habe gesagt, daheim, ich bewerbe mich jetzt bei der Polizei und habe gesagt, okay, mach das, ja, wenn du das meinst, ja, weil die Prämisse war immer, es redet keiner was drein, wer was werden möchte, ja, weil das sie meine Eltern teilweise auch nicht so aussuchen durften. Ich sagte, wer was du willst, aber dann mach's halt. Und dann bin ich genommen worden. Hätte man mich erst 1-2 Monate später aufgenommen, hätte ich sicher inskribiert, aber so war das Schicksal.
Was für ein Menschenbild hat man eigentlich, wenn man sehr lange immer mit Menschen oder sehr oft mit Menschen in Extremsituationen zu tun hat, mit Menschen, die sich nicht an Regeln halten, die Gesetze brechen, die vielleicht wirklich, wenn man so sagen darf, böse sind?
Das kann man auch so nicht sagen. Ja, es ist doch im polizeilichen Alltag sehr viel vielschichtig. Also da sind auch sehr viel wirklich unter Anführungszeichen nette Anzahlungen, Hilfeleistungen oder Menschen einfach in Problemsituationen, weil sie verwirrt sind oder man sonst irgendwie helfen kann. Also das ist nicht immer so, dass man nur das Böse und die Abgründe sieht. Ja. Weil man sieht sehr viel Menschliches, wie es so schön heißt, die Seele ist ein weites Land. Also es schreckt einen dann nichts mehr, weil immer wieder denkt, okay, es passieren doch Dinge, wo man sich denkt, dass sowas passieren kann. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt immer das Böse sieht. Man hat natürlich eine gewisse Vorsicht. Ja? Passt natürlich also so auf dem Handtasche Geldbörse. Da ist halt so immer dieses Berufliche, und man schaut auch immer im Ausland, immer so aufs Umfeld. Wer ist da? Also das ist sicherlich auch eine Art von ja, geschultes Auge, sagen wir so. Ja? Aber es ist nicht so, dass ich... Oder für mich, dass ich jetzt Menschen generell für schlechte achten würde. Ja.
Sie sind verheiratet mit Martin Zauner, den Sie kennengelernt haben bei Dreharbeiten zu einem Kriminalfilm. Sie haben einmal erzählt, dass Sie sozialisiert wurden oder im Fernsehen über Aktenzeichen XY. Wie hat Sie das geprägt? Ist das etwas, was sozusagen, also jedes Kind, das in den 80er Jahren aufgewachsen ist, hat diese Schreckensserie gesehen? Ist das etwas, was einen prägt?
Denke ich schon. Ich meine, es hat sicherlich einerseits mein Interesse auch für Polizei geweckt, andererseits glaube ich auch bis heute, weil es gibt die Aktenzeichen immer noch, dass es sehr viel Prävention ist und auch sehr viel Aufklärung.
Macht das nicht die Leute in Wirklichkeit total ängstlich und die Leute fürchten sich, dass da Home Invasions stattfinden und Morde und Leichen herumliegen in den Wäldern?
Ich glaube auch so speziell auch für Jugendliche, man passt einfach besser auf. Man denkt, okay, das kann auch passieren oder Klassiker der Anhalter oder wie auch immer. Oder auch bei der Home Invasion, wo man sagt, man muss halt schauen, dass das Gebäude, ja, oder der Wohnraum so gesichert ist, dass eben das nicht passieren kann. Ja, weil das sind ja meistens doch Schwachstellen, ja, wo da eingedrungen wird. Also ich halte das für sehr wesentlich, jetzt abgesehen vom Fahndungserfolg, ja, dass das einfach wichtig ist, auch für die Gesellschaft auch zu informieren. Natürlich sind das jetzt besondere Fälle und sehr schwere Fälle, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen.
Ja. Mögen Sie Kottern?
Ach, nicht so. Es ist auch nicht ganz meine Generation. Ja.
Aber ist die Polizei ein bisschen wie Kottern? Haben Sie das noch so erlebt?
Die Frage ist, Österreich ein bisschen wie Kottern?
Schon, oder?
Möglich.
Aber nicht speziell die Polizei, sondern die Gesellschaft.
Die Gesellschaft, ja.
Was denkt man sich als Polizistin, wenn man einen Fernsehkrimi sieht? Also bei Journalistenfilmen holen sie oft die Zehennägel ein, bei uns.
Deswegen schaue ich auch generell nicht gern so Krimiserien an, sondern eher eben so Real-Crime-Dinge. Das ist wahrscheinlich ungefähr so, wie wenn ein Arzt eine Arztserie schaut. Ja? Also genauso, wo man sagt, das ist halt nicht die Realität, aber muss man zulassen, es ist Fiktion. Es ist natürlich manchmal auch nahe in der Realität, aber ja, wie gesagt, deswegen schaue ich es nicht gern an, weil dann denke ich mir vielleicht so Blödsinn. Ja?
Also mit dem Ehemann gibt es dann keine Debatten über in dem Film hast du aber einen Blödsinn gespielt, oder?
Nein, also vor allem, wir spielen ja nicht nur irgendwelche Kommissare und Polizisten und wir schauen also sowas zu Hause eigentlich gar nicht. Ja. Also wir schauen lieber Aktenzeichen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war ein Interview, das Florian Klenk und Martin Staudinger mit der Einsatzleiterin der Wiener Polizei, Xenia Zauner, geführt haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Themen von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, das gehört zur Tradition des Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.